Bei mir war die Woche der Flaschner da. Bei mir war die Woche der Flaschner da, ja? Es ist inzwischen fast ja schon erwähnenswert. Weil die Handwerker, glaube ich, echt viel, zu viel um die Ohren haben. Bei mir ist es gerade so ein bisschen viel. Vielleicht kennt ihr das Gefühl. Vielleicht auch nicht. Ja, vielleicht sagst du, boah, keine Ahnung, bei mir ist gerade eher übersichtlich. Bei mir ist gerade ein bisschen viel. Ich muss halt mal noch die Baustelle fertigstellen. Und ich habe halt gerade eine kleine Tochter. Und joblich ist es halt gerade auch nicht so wenig. Und vielleicht ist es bei euch ja auch gerade etwas viel. Vielleicht auch oder gerade wegen des auslaufenden Lockdowns. Und ich fürchte, Wahrnehmung und Stress sind recht subjektiv. Also ich kann euch nicht sagen, wie viel Kraft ihr habt. Ich kann euch auch nicht sagen, wie viel Kraft euch Gott gibt. Und ich kann euch auch nicht sagen, wie viel ihr leisten könnt oder müsst. Und ein großes Thema die letzten Jahre ist das Thema Selbstleitung, zumindest so unter den jungen aufkommenden Leitern. Das ist sowas, was dir immer wieder begegnet, wenn du zu irgendwelchen Tagungen fährst oder irgendwelche Leiterblogs liest oder sowas, dann geht's immer wieder um das Thema Selbstleitung. Und dann fährst du zum Willow Creek Kongress und dann triffst du da Thomas Harry mit seinem Die Kunst, sich selbst zu leiten Bestseller. Und dann liest du den Leiterblog von Lothar Kraus und dann siehst du Videos von Pete Scarazzo. Und bei all den Dingen geht's immer irgendwie drum, sich selbst kennenzulernen, Strukturen aufzudecken, sich unbewusste Strukturen bewusst zu machen. Und zu sagen, ich strukturiere mein Leben, ich strukturiere meinen Alltag so, dass ich ihn bewusst lebe. Und nicht so, dass ich ihn unbewusst lebe. Selbstleitung. Aber wer hat es eigentlich erfunden? Wer hat es eigentlich erfunden? Die Schweizer? Vermutlich waren es die. Das älteste Zeitmanagement-Tool der Welt hat einen besonderen Reiz, finde ich. Mal ganz davon abgesehen, dass es das älteste Zeitmanagement-Tool ist, hat es sich auch noch Gott ausgedacht. Das ist also wie ein Maßanzug für Menschen. Jetzt haben ja Maßanzüge den großen Vorteil, die sind weder zu eng noch zu weit, zumindest für dich. Ja, also wenn ich den Maßanzug vom Lukas Martin anziehe, dann wird der mir wahrscheinlich ein kleines bisschen eng sein. Aber wenn du einen Maßanzug hast, dann passt der dir perfekt. Ich glaube, dass dieses Zeitmanagement-Tool ganz bewusst von Gott auf seine Menschen zugeschnitten ist. Und dass er sagt, hey, das hat diesen besonderen Reiz, es passt dir. Also wir sind nochmal in 2. Mose 20 unterwegs, bei den 10 Geboten. Letzte Woche hatte ich schon gesagt, ja, ihr wisst ja, die 10 Verbote, klingt auf Deutsch ein bisschen so, aber Tora ist eigentlich mehr die Weisung, die zum Leben führt, wenn wir es korrekt versuchen zu übersetzen, als das Gesetz. Also Gott gibt Weisungen, die zum Leben führen wollen, sollen. Der Gedanke dahinter ist, ich zeige euch, wie Leben funktionieren kann. Ist also so eine Art Beipackzettel für den Menschen. Ja, also ihr kennt das von Medikamenten. Gott zieht den Menschen aus dem Hut und sagt, ich lege einen Beipackzettel bei. Zu Risiken und Nebenwirkungen, lest das Ding mal. Und er beginnt die 10 Gebote mit einer Standortbestimmung. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland befreit hat. Also erstmal geht es um Freiheit. Nicht um Freiheit von, sondern um Freiheit zu. Eine Freiheit nur in Abhängigkeit von Gott. Da hatte ich letzte Woche dieses Kreuz, wenn ihr da wart. Also Gott nimmt in den ersten 3 Geboten eine grundsätzliche Standortbestimmung seines Volkes vor, als des Volkes, das er befreit hat. Und sagt, hey, wenn wir das Ding lesen, dann gucken wir jetzt mal rein. Ich, euer Gott, ihr, mein Volk, Beziehung, Verhältnis, Bund. Wir sind miteinander unterwegs. Freiheit heißt immer in diesem Rahmen gedacht. Ihr seid von mir geschaffen, von mir geliebt, von mir befreit. Ganz handfest. Nicht nur so eine dubiose, nebulöse Freiheit von irgendwas, irgendwo. Und wir sind immer noch ziemlich am Anfang der Bibel, gell? 2. Mose 20. Da ist noch nicht so viel schon vergangen. Und immer wieder bis dahin klingt die Schöpfung wieder wie so ein Refrain an. Schöpfung, was ist eigentlich Schöpfung? Schöpfung ist, wenn Gott aufräumt. Schöpfung ist, wenn Gott aufräumt. Ja, das ist bitter für Menschen wie mich, die immer behaupten, Schöpfung wäre sowas Ähnliches wie kreatives Chaos. Also wenn ich versuche zu schaffen, ja, dann endet es für gewöhnlich in kreativem Chaos. Guckt nicht meine Baustelle an. Ja, Roland Martin weiß, wovon ich rede, ja, der wartet schon auf der Baustelle. Wenn Gott schafft, dann hat das, fürchte ich, immer was mit Aufräumen zu tun. Was meine ich? Am Anfang, da war die Erde was? Wüst und leer. Wüst und leer. Er war sie eigentlich nicht, eigentlich war sie Tohu Wabohu. Das ist ein Begriff, den kennt ihr vielleicht von euren Eltern, die in euer Kinderzimmer geguckt haben und gesagt haben, oh Mann, hier ist ja Tohu Wabohu, ja? Da musst du mal wieder aufräumen. Diese Formulierung ist sehr schwer zu übersetzen, weil Teile von den hebräischen Worten wenig überliefert sind. Aber sie ließen sich vermutlich am besten übersetzen mit sowas Ähnlichem wie lebensfeindlichem Chaos. Ja, dann wisst ihr, wie mein Kinderzimmer aussah. Lebensfeindliches Chaos, das trifft es ganz gut. Also am Anfang, als Gott die Erde geschaffen hat, ist sie nicht einfach nur leer, wie so eine polierte Küchenarbeitsplatte. Sondern sie ist chaotisch, lebensfeindlich, leer. Da ist nicht nichts, da ist was, aber das, was da ist, ist nicht gut. Und Gott, was macht er? Erstmal macht er Licht an. Das ist eine gute Idee, wenn man aufräumen will. Und dann fängt er an aufzuräumen. Das ist der erste Teil der Schöpfung. Und er weist den Dingen seinen Platz zu. Er trennt oben und unten, er trennt Wasser und Land sauber voneinander und so weiter. Also Gott hat offensichtlich kein Problem mit Strukturen. Das ist bitter für Menschen wie mich, die gerne im Chaos leben und immer meinen, es wäre die hohe Kunst, Herr des Chaos zu sein. Gott ist auch ein Herr der Strukturen. Und ich glaube, in diesem Sinne ist es ganz gut, sich auch ein Stückchen Struktur geben zu lassen, zum Beispiel von den 10 Geboten. Also weiter heute beim 3. Gebot. Gedenke des Sabbats. Halte ihn heilig. 6 Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. Der 7. Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin, dein Vieh und dein Fremder in deinen Toren. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und alles, was dazugehört. Am 7. Tage aber ruhte er. Darum hat der Herr den Sabbat gesegnet und ihn geheiligt. Wer von euch hält die Sabbatruhe ein? Es ist jetzt saublöd, wenn man da jetzt strecken muss, gell? Wir können auch eine Gegenprobe machen. Wer von euch hält die Sabbatruhe nicht korrekt ein? Da outen sich einige, ja? Ich mach da mal mit. Zumindest mal, wenn man da irgendwie noch das Wort konsequent dranhängt. Ja, dann hat das nämlich immer Konsequenzen. Was hat sich Gott da nur gedacht? Ein Tag, an dem ich keine Arbeit tun darf. Ehrlich Gott, du verdammst mich zum Nichtstun? Okay, ja, dann soll es halt so sein, aber dann schiebe ich den wenigstens ganz aufs Ende der Woche. Nicht Samstag, wie ursprünglich, ja. Schieben wir ihn wenigstens auf Sonntag. Warum Sabbat? Sabbat ist Teil der Schöpfungsordnung. Gott arbeitet 6 Tage lang. 6 Tage lang räumt er die Welt auf und er schafft Neues. Und er schafft den Menschen und er hat dann sogar noch Zeit genug, ihm dieses Siegel sehr gut einzuprägen und zu sagen, hey, das, was ich da gemacht habe, das ist mir nicht nur irgendwie gelungen, sondern das hat das Prädikat sehr gut verdient. Hey, wenn du Gott wärst und du hättest dir die Aufgabe gestellt, diese Woche die Welt zu schaffen, ja? Das ist noch steiler als das, was die Handwerker gerade so an Wochenarbeitszeit auf die Waage bringen müssen. Und du hättest die Möglichkeit, Martha, Jörg und Johannes Zipperer zu schaffen. Wann würdest du sie schaffen? Also ich würde sie ja am Montag, spätestens am Dienstag schaffen. Und dann würden die ihr Ding machen. Martha, die würde Kaffee kochen und mich schon mal mit Kaffee versorgen. Das brauche ich, weil ich würde ja durcharbeiten. Und Johannes, der würde schon mal eine Datenschutzerklärung verfassen. Die wäre dann fertig, sobald die Geschöpfe alle geschaffen sind, können die direkt unterschreiben, ist super praktisch. Und Jörg, der würde überall mit anpacken, wo es irgendwas zu organisieren gibt und würde sagen, ja komm, ich mach das kurz. Es geht mir als Mitarbeiter in Gottes Team nicht ganz so glatt runter, dass wir immer sagen, hey, Gott lässt mich mitarbeiten. Aber dass er dann sagt, hey, ich schaffe 6 Tage lang. Am 6. Tag mache ich den Menschen, am 7. Tag mache ich Pause. Also, wir überlegen mal, wie alt ist der Mensch am 7. Tag? Der ist gerade mal vom Vortag, ja? Also, wie fängt das Leben des Menschen an? Mit einer Pause. Ey, ist der bekloppt? Der könnte doch den Menschen wenigstens eine Liste mit Arbeitsaufträgen mitgeben. Die kommen ja gerade erst erholt aus der Schöpfung. Und was macht Gott da jetzt überhaupt? Muss der sich ausruhen? Muss Gott sich ausruhen? Ist der nach 6 Tagen Schöpfung so fertig? Also kann ich mir ja vorstellen. Aber ist schwer mit dem Begriff Gott zusammenzubringen, oder? Also nein, Gott muss nicht ausruhen. Er tut es. Für gewöhnlich gehen wir immer davon aus, dass der Normalzustand Arbeit ist. Natürlich können wir diese Frage stellen, muss Gott ausruhen? Aber das kann nur jemand stellen, der davon ausgeht, dass der Normalzustand Arbeit ist. Muss Gott ausruhen von dem, was er immer macht, also Arbeit? Nein, muss er nicht. Er tut es, weil er die Ruhe liebt. Und sie ist ihm offensichtlich so wichtig, dass die von diesen 7 Schöpfungstagen einen ganzen bekommt. In wie vielen Tagen hat Gott die Welt geschaffen? In 6? Mhm. Aber die ganze Schöpfung hat 7 Tage, würde ich sagen. Der 7. wird immer mitgezählt. Und wir haben auch deshalb eine 7-Tage-Einteilung. Also die ganze Schöpfung inklusive dem Ruhetag sind 7 Tage. Ihm ist es also offensichtlich so wichtig, dass es dafür einen Tag gibt. Da fällt noch einer ab. Er hätte vielleicht auch noch was anderes machen können. Vielleicht hätte er auch schon am 6. Tag feststellen können, der Mensch war nicht die beste Idee. Er setzt noch einen drauf. Aber nee, er lässt es gut sein nach 6 Tagen und ruht einen Tag. Es gibt Dinge, die sagt man als Pastor seinen Mitarbeitern nicht so gern. Ich bin ja zum Glück Jugendreferent und nicht Pastor. Deshalb darf ich euch das sagen. Gott schafft die Menschen nicht primär als Steinbruch, um Mitarbeiter für sein Reich zu haben. Sondern Gott schafft den Mensch auch einfach nur, um mit ihm zu chillen. Ihn, damit die Menschen ihn Gott sein lassen und er sie Mensch sein lassen kann und beide miteinander unterwegs sind. Ja, das ist so ein bisschen Garten Eden, wo die miteinander spazieren gehen. Da scheint ein Selbstzweck drin zu stecken. Und irgendwie scheint dieses Gebot nicht so ganz von seiner Wichtigkeit in die 10 Gebote reinzupassen. Und das ist genau das, was mich an diesem Gebot so triggert. Also da sind ansonsten so unglaublich wichtige Dinge, wie du sollst nicht töten. Ja, da muss ich sagen, das leuchtet mir ein, dass man das so als Grundverfassung des Menschen festschreibt. Du sollst nicht töten, ist eine gute Idee. Braucht man nicht drüber diskutieren, glaube ich. Also weiß ich jetzt nicht. Aber gehe ich jetzt mal davon aus, aber ehrlich, du sollst einen Tag Pause machen? Ist auf derselben Ebene? Es geht mir jetzt so als zumindest Teilzeit-Workaholic nicht ganz so glatt runter. Und das Ding scheint Gott relativ wichtig zu sein, weil er macht darum relativ viele Worte. Habt ihr mal die 10 Gebote in der Bibel gelesen? Also nicht die 10 Gebote auswendig gelernt, sondern die 10 Gebote im Zusammenhang in der Bibel gelesen. Die sind nicht alle gleich lang. Sondern da gibt es eines, das ist deutlich, deutlich länger als die anderen. Also da ist ein Stückchen Anfahrt, dann kommen zwei etwas längere Gebote, dann kommt ein sehr langes und dann kommen einige deutlich kürzer formulierte. Stellt euch mal vor, ihr seid Mose und ihr sitzt auf diesem Berg und Gott lässt euch die Dinger in Stein meißeln. Und dann entspinnt sich so ein kleiner Dialog. Also, zweite Runde. Ja. In der ersten Runde hat Gott ihm ja die Gesetzestafeln so gegeben, in der zweiten Runde musste er es selbst aufschreiben. Also, zweite Runde. Ja. Hey Gott, jetzt haben wir das Zeug doch schon einmal gehört. Können wir das nicht ein bisschen kürzer fassen? Insbesondere dieses dritte Gebot. Nein, Mose, es ist mir wichtig. Geht's vielleicht ein bisschen kürzer? Nein, es ist mir wichtig. Können wir vielleicht... Nein, Mose. Okay, Mose, wir machen Folgendes. Die Gebote, die dir nachkommen, da machen wir so 4 Wortsätze draus. Ja? Aber das hier, das schreibst du genau so auf, wie ich es dir gesagt habe. Das dritte Gebot umfasst fast ein Drittel vom Textumfang der 10 Gebote. Macht keinen Spaß, wenn man sowas in der Steintafel meißeln muss. In seinem, kennt ihr das Buch Dienstanweisungen an einen Unterteufel von C.S. Lewis? Da entspinnt sich ein Dialog über die Rastlosigkeit des Menschen. Und ich habe den rausgenommen, weil sonst meine Predigt zu lang geworden wäre. Aber ich gebe euch das Fazit weiter. Der Mensch ist nicht dazu geschaffen, zu arbeiten, zu arbeiten, zu arbeiten, zusammenzubrechen und dann einen Sabbat zu machen. Sondern Gott schafft ihn und als erstes gibt es einen Sabbat. Also der Mensch ist geschaffen, um vor Gott zur Ruhe zu kommen und dann aus dieser Ruhe raus aktiv zu werden. Wer von euch kriegt das gut hin? Ja, ich in meiner Durchschnittswoche nicht. Ich mache es andersrum. Ich laufe rund, 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 ich breche zusammen Wochenende. Zeitmanagement-Tool von Gott. Ich gehe jetzt mal davon aus, es ist eine gute Idee. Aber Jesus hat doch selber den Sabbat gar nicht gehalten. Moment, hat er nicht? Jesus verstrickt sich ja tatsächlich immer wieder in Diskussionen über den Sabbat. Das ist erstmal auffällig, dass es an dem Ende immer wieder Diskussionen gibt. Warum? Ja, weil das Gesetz offensichtlich einen hohen Stellenwert hat. Und das Ganze häuft sich zum Beispiel in Matthäus 12. Und da ist es Jesus wichtig, immer wieder zu betonen, dass er ihn doch hält. Und immer wieder verstrickt er sich ja zum Beispiel mit den Pharisäern in den Diskussionen, ist jetzt Heilen Sabbatbruch oder nicht? Darf ich am Sabbat heilen oder nicht? Es geht also nicht um die Frage, ist der Sabbat eine gute Idee? Sondern es geht um die Frage, wie gestalte ich ihn? Das sehen wir auch zum Beispiel bei der Szene mit dem Ehrenraufen, wo Jesus und seine Jünger am Sabbat durch ein Feld laufen. Die Jünger haben so ein bisschen Bock auf Cornflakes und krallen sich so ein paar von diesen Ähren, die irgendwo neben ihnen rumhängen. Und prompt sind mal wieder die bösen Pharisäer irgendwo auf der Tagesordnung und sagen, hey, die ernten ja, das ist ja Arbeit. Dürfen die das? Also, da müsste man doch einen anderen Weg finden. Das müsste doch anders machbar sein, ohne diese Arbeit. Die hätten ja auch schon am Vortag durch dieses Feld laufen können. Und genauso die Sache mit dem Heilen. Und Jesus greift hier in seiner Antwort eine Diskussion unter den Pharisäern auf, die nicht er erfunden hat. Das ist die Sache mit diesem Schaf, was in den Brunnen gefallen ist. Kennt ihr die Geschichte? Ich reiße sie mal so ganz grob an. Es ist so eine Beispielgeschichte. Wir gehen jetzt mal davon aus, am Sabbat ist dein Schaf in den Brunnen gefallen. Ja, das ist so eine Erzzisterne, also da ist vielleicht keine hohe Mauer drumherum. Blöd gelaufen, Schaf reingefallen. Ja? Darf ich jetzt mein Schaf retten? Und da gibt es unter den Gesetzestreuen verschiedene Auslegungen, wie ich jetzt mit diesem Schaf umzugehen habe. Die Option 1, das sind die Hardliner, die sagen, tja, dumm gelaufen, fürs Schaf hätte ja nicht reinfallen müssen. War ein dummer Tag, den sich ausgesucht hat, ja? Dann ertrinkt's halt, kannst du auch nichts für. Entspann dich. Vielleicht rettet der Gott das Schaf. Option 2, das sind die weniger strengen. Die sagen, ja, du darfst es nicht rausholen, das wäre Arbeit. Aber leiste mal ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. Schmeiß dem Schaf mal eine Leiter hinterher. Vielleicht kann sich dann ja zumindest so lange über Wasser halten, dass du es entweder am nächsten Morgen dann rausfischen kannst, oder es schafft irgendwie die Leiter hoch. Und die Option 3 ist, hey, das ist ein Notfall. Kein Gesetz ohne eine Notfallausnahmeregel, darum geht es überhaupt nicht. Und da, wo Not ist, wo echte Not ist, da darf immer geholfen werden. Und Jesus schlägt sich hier auf letztere Seite. Er sagt, hey, nee, es geht mir nicht darum, den Sabbat nicht mehr zu halten. Aber da, wo Not ist, da, wo echte Not ist, ganz ehrlich, wenn es dein Schaf ist, dann hast du auch Interesse dran, das rauszuholen. Und er drückt es in Markus 2, 27 so aus, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Es geht also wieder mal nicht nur um das Gesetz, sondern es geht um die Freiheit darin. Muss ich jetzt den Sabbat halten? Muss ich das? Das ist eine witzige Frage, oder? Ja, die Frage formiert sich aber als allererstes in meinem Kopf, wenn ich die 10 Gebote lese. Muss ich jetzt eigentlich den Sabbat halten? Muss ich mich jetzt echt erholen, Gott? Ey, so einmal die Woche? Muss ich mich echt auch noch freuen? So einen Tag einfach mal das machen, was mir gut tut? Also was man alles nicht darf, ja? Schrecklich. Alles, was anstrengend für mich ist, alles, was mich aufwühlt, einfach mal sein zu lassen, das klingt echt nicht nach Spaß. Ich glaube, unser Problem ist, dass wir uns ganz stark über das definieren, was wir tun und nicht über das, was wir sind. Es ist auch nicht so einfach, da umzuschwenken. Also zu wissen, dass es so ist, ist nicht die halbe Miete, glaube ich, fürchte ich. Ich weiß, dass es so ist, aber das ändert nichts dran, zumindest an manchen Ecken. Zu wissen, dass es so ist, ist noch nicht die halbe Miete. Hey, wie war denn das bei Gott? Ja, Gott kann Pause machen. Am 7. Tage ruhte Gott. Der kriegt das hin. Jesus kann Pause machen. Wenn man mal davon absieht, dass er ein paar Leute heilt. Aber John, der ist so wichtig, der muss durcharbeiten. Und wenn er nicht durcharbeitet, dann arbeitet zumindest sein Kopf weiter. Das ist nämlich noch die zweite Ausweg-Option. Und da ist es ganz schwer ranzukommen. Weil der ist nämlich gern bei Gemeindearbeit. Und wenn ich sage, jetzt lass ich's, so, Hände, ihr ruht, dann sagt mein Kopf, cool, Zeit für mich. Dann mache ich mir jetzt weiter Gedanken. Und mitten in diese Spirale hinein platzt Jesus in Matthäus 11, 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Es ist kurz vor diesem Kapitel Matthäus 12, wo es um die ganze Sache mit der Sabbatruhe geht. Ich glaube, wir haben hier die Mitte von der Diskussion erreicht. Wenn wir uns das anschauen, was Jesus lebt und was Gott eigentlich damit vorhat. Also es gibt einen Ruhetag, der ist von Gott gemacht. Er ist schöpfungstechnisch vorangelegt. Er ist wichtig und er gehört irgendwie zur Grundanlage des Menschen. Und er ist nicht dazu gedacht, dass du endlich mal wieder Luft schnappen kannst, sondern er sollte das Fenster sein, von dem aus du sein darfst und von dem aus du überhaupt erst produktiv wirst. In der jüdischen Tradition ist das der Samstag. Bei uns ist es traditionell der Sonntag eher. geht so ein bisschen auf die Römer zurück, ja? Welcher Tag soll es sein? Welcher Tag soll es sein? Ich finde, man kann es aus dem Gebot nicht so klar herauslesen. Wer sagt, ich nehme für mich den Samstag ernst als Sabbat? Also dann aber bitte Freitagabend bis Samstagabend, ja? Gut. Sonntag ist eine ganz gute Option, weil da kommen wir als Nation näher an diesen Punkt, wo man sagt, wir machen das gemeinsam. Wir wissen dem Gebot, ja, die Sache, es geht nicht nur um dich, es geht auch um deine Kinder, um dein Vieh, um deine Sklaven und so weiter. Also eine Nation kommt zur Ruhe. Und vielleicht ist es bei dir auch ein ganz anderer Tag. Ich bin zufälligerweise Jugendreferent. Da ist es bei mir leichter, weil ich da frei habe, das montags zu machen. Klammer auf, mein Sabbat beginnt aber irgendwann sonntags nachmittags, weil ich das brauche. Da sind wir wieder bei diesem jüdischen Modell. Hey, das ist eine gute Sache, am Vorabend zu beginnen. Warum ist das gut? Weil ich sonst mein Kopfkarussell nicht loswerde. Ich brauche ein bisschen Vorlauf auf meinen Sabbat. Ich kann nicht montags morgens aufstehen und sagen, cool, jetzt Sabbat. Das macht mein Kopf nicht mit. Dann fängt er nämlich an und sagt, hey, ich habe noch 37 Punkte, die fallen mir gerade noch ein. Die könnten wir noch kurz abarbeiten, dann machen wir das. Dann ist Montagabend. Also, ich glaube, es ist relativ egal, ob das dein Samstag, Sonntag oder Montag ist. Ich weiß nicht, wann es bei dir möglich ist. Aber nimm dir einen Tag. Und was sagt Gott? Heilige ihn. Heilige ihn. Was heißt denn heiligen? Vom Wortsinn her, nicht in erster Linie nur noch Lobpreis machen, sondern sondere ihn aus. Sprich, mach nicht das, was du immer machst, sondern setz ihn von den anderen ab, ganz bewusst. Sonst wird es nicht passieren. Soweit zumindest meine Erfahrung. Wenn ich den Sabbat hinten anstelle, wenn ich meinen freien Tag hinten anstelle, wenn ich meine Zeit mit Gott hinten anstelle und sage, ich mache erst alles andere, dann mache ich frei. Dann passiert es nicht. Heilige ihn. Okay, wie denn? Ihr merkt, ich bin mit der Sache noch nicht ganz durch. Manchmal gelingt es mir besser, manchmal gelingt es mir weniger gut. Meine Versuche. Indem ich etwas aufhöre und indem ich etwas anfange. Erstmal, indem ich etwas aufhöre. Wie viel Zeit brauchst du, um etwas aufzuhören? Gott schlägt einen Tag pro Woche vor. Meine Erfahrung ist, ich brauche einige Stunden, um runterzufahren. Die brauche ich einfach. Vielleicht bist du da anders. Vielleicht kannst du von 100 auf 0 in 20 Minuten. Aber ich fürchte, mit 30 Minuten Power-Sonntag am Sonntagabend, da bleibt keine Zeit übrig, wenn du die Runterfahrzeit rausrechnest. Also du brauchst ein bisschen Anfahrt auf deinen Sabbat. Bin ich nicht der Beste drin, also muss ich das für mich neu buchstabieren. Wenn ich am Sabbat dasselbe mache, wie immer, nur weniger davon, dann habe ich den Tag nicht geheiligt. Also leg dir ein Zeitfenster fest. Es kann auch nur ein halber Tag sein. Dann arbeite von mir aus den anderen halben. Aber leg dir ein Zeitfenster fest, wo du sagst, das ist mein Zeitfenster Sabbat. Und dann überleg dir, was stresst dich eigentlich? Was belastet dich? Was geht dir so nach, dass es dich davon abhält, runterzukommen und vor Gott zu kommen? Jetzt hast du eine Definition für Arbeit. Das ist Arbeit in deinem Leben. Und genau diese Sachen haben an deinem Sabbat nichts verloren. Also nicht tun, nicht in deinem Kopf weiter planen. Ich habe letzte Woche festgestellt, dass ich einen sinnvolleren Umgang mit meinem Handy finden muss. Ihr erinnert euch. Weil mein Handy zu den Hauptstressfaktoren meiner Woche gehört. Ja, das ist systemimmanent. Weil mein Handy ist gleichzeitig eines meiner Hauptarbeitsgeräte. Dem ist nun mal so. Mein Handy ist aber auch an meinem Sabbat mein Hauptarbeitsgerät. Dem ist nun mal auch so. Also für mich ein Teil der Antwort könnte sein, zu sagen, an meinem Sabbat ruht mein Handy. Vielleicht ist es für dich überhaupt nicht das Problem, weil das Handy nicht dein Hauptarbeitsgerät ist. Ich weiß nicht, was dein Hauptarbeitsgerät ist. Aber ist es vielleicht ganz gut, es am Sabbat mal ruhen zu lassen? Zweitens, also erstens, ich höre etwas auf. Zweitens, ich mache etwas. Zweitens, ich mache etwas. Warum sage ich das? Weil gar nichts tun für mich nicht funktioniert. Da sind wir zurück an diesem Punkt, mit dem mein Kopf arbeitet dann weiter. Also wenn ich Freiraum nicht sinnvoll fülle, nicht mit etwas fülle, bei dem ich auftanke und was mir Spaß macht, dann passiert ja auch nicht. Sondern dann holt sich die Arbeit diesen Platz zurück. Also der Sinn des Sabbats ist nicht gar nichts zu tun. Es ist kein Gebot, das sagt, du sollst jetzt gefälligst, also mindestens weiteratmen ist eine sinnvolle Angelegenheit. Ich glaube, da sind wir uns einig. Darauf aufbauend würde ich sagen, wir dürfen uns auch darüber hinaus, wir müssen auch nicht unser Hirn abschalten und die 24 Stunden scheintot rumhängen. Das ist auch nicht nötig. Also mache das, was dir gut tut. Mache das, was dir gut tut. Wobei tankst du ab? Auf, nicht ab. Vielleicht ist es dein erstes Projekt, genau das herauszufinden. Also Sabbat heißt nicht nichts tun, sondern es heißt ruhen. Und nichts tun wäre in meiner Welt schon wieder eine gewaltige Leistung. Muss ich das halten? Ey, ehrlich, das wäre Stress. Vielleicht kann ich ein Stückchen lernen, weniger zu tun, zu entschleunigen und tatsächlich auch mal nichts zu tun. Aber das ist ein Lernprozess. Da steht nicht, du sollst dich 24 Stunden die Woche langweilen, sondern nimm dir 24 Stunden, um aufzutanken. Runterkommen und mir bewusst Zeit nehmen für Gott und für mich. Die Dinge aus meinem Leben verbannen, die mich stressen und die meine Gedanken rastlos halten. Was darf ich jetzt eigentlich? Was darf ich jetzt eigentlich? Ich fürchte, das sind wir schon wieder bei der Frage, muss ich den Sabbat halten? Ich sage jetzt einfach mal ganz entspannt, wenn die Frage bei euch kommt, falsche Frage. Frag dich nicht, was darf ich jetzt eigentlich, sondern frag dich, was tut dir gut? Da kann sogar ein Stückchen Überwindung drinstecken. Ey, ich merke, dass ich nach so einer Woche, wo ich den Sabbat wieder missbrauche, als Arbeiten, zusammenbrechen, Ruhe, dass mich da sogar der Gedanke an, hey, wir machen irgendwas, bei dem du eigentlich normalerweise auftankst, spazieren gehen, stressen kann. Weil ich denke, lass mich einfach gar nichts machen. Ich knall mich aufs Sofa, Kissen drauf, passt, Sabbat. Hey, wenn ich weiß, dass ich meinen Alltag mit ungesunder Zeitnutzung durchbreche, wenn ich am Sonntag einen Spaziergang mit meiner Frau mache und mir bewusst Zeit für sie nehme, aber ich bin zu faul, dann ist es keine Arbeit, wenn ich es trotzdem mache. Sondern dann ist es ein, ich werde meinem Sabbat gerecht. Oder wenn ich weiß, dass ich in Gesellschaft auftanke, ja, dann überwinde ich mich vielleicht und sage, okay, ich lade bewusst jemand ein. Also, zweitens, mache etwas. Mach was Gutes draus. Drittens, lade dein Umfeld dazu ein. Lade dein Umfeld dazu ein. Das Gesetz ist ja ellenlang. Da steht ja nicht nur drin, mache du deinen Sabbat. Gott ist ja ein kluger Kopf, wenn er einen freien Tag für alle vorschlägt. Schau, dass du ihn mit den Menschen, wenn es geht, synchronisierst, mit denen du unterwegs bist. Ich weiß, es schlägt jetzt ganz fies in die Kerbe von den Leuten, die sagen, ich habe meinen freien Tag dienstags, nachmittags. Da ist das nicht so einfach. Das ist mir schon klar. In diesem Gebot steht drin, du, dein Sohn, deine Tochter, dein Vieh und der Fremde in deinen Toren. Die sollen alle den Sabbat mithalten. Okay, wird jetzt schwierig, wenn du deiner Tochter sagst, ich habe dienstags morgens frei, du hast da Schule, du machst da jetzt Sabbat. Hat Gott gesagt. Aber ich glaube, eine Komponente dieses Sabbats ist auch, dass sich diese Leute vor Gott begegnen dürfen. Auf einer Ebene, die nichts mit Arbeit zu tun hat. Ja, das ist gar nicht in allen Beziehungen gleich leicht. Ich weiß, dass es zum Beispiel in Unterhaltungen mit meiner Frau und mir ganz oft zwangsläufig um meine Arbeit geht, weil darum kreist mein Kopf. Und dann fragt sie mich, wie es mir geht, dann erzähle ich ihr das. Zack, 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 sind wir in dem Thema. Und es ist auch gut und es ist auch okay. Und trotzdem brauchst du, glaube ich, auch irgendwo den Bereich, wo du sagst, der ist mal frei davon. Und dazu ist es ganz gut, wenn du gemeinsam unterwegs sein kannst und sagen kannst, wir sind auch gemeinsam unterwegs in einem Bereich, der betrifft weder deine Arbeit noch meine Arbeit. Vielleicht beängstigt dich der Gedanke. Tatsächlich finde ich das herausfordernd. Und genau deshalb so gut. Also lade andere dazu ein. Nehmt euch einen Raum, der nicht mit euren üblichen Problemen zu tun hat. Also, Sabbat. Gute Idee von Gott. Zeitmanagement-Tool. Chance. Ein Tag die Woche. Vielleicht auch ein halber. Aber eine Zeit, die bewusst von Gott so gesetzt ist. Schöpfungstechnisch verankert. Gedanke, heilige ihn. Sondere ihn aus. Hör bewusst was auf. Mache bewusst. Tu, was dir gut tut. Komm vor Gott. Und ehre ihn darin. Und lebe. Lebe nicht als Mitarbeiter wie die anderen 6 Tage, sondern als von Gott geschaffenes Geschöpf. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer gemacht und alles, was dazugehört. Am 7. Tage aber ruhte er. Darum hat der Herr den Sabbat gesegnet und ihn geheiligt. Amen. Gott, ich danke dir für die gute Idee, die du da hattest. Ich glaube, es ist eine richtig gute Idee. Und ich glaube, es ist eine Idee, die mir nicht so glatt runtergeht. Und mit der ich meine Kämpfe habe. Weil ich an dem du darfst rebelliere. Und immer ein du musst höre. Und ich bitte dich, dass du uns da reinführst. Dass du uns da zeigst, wo die Zeitfenster sind, dass du uns zeigst, was wir sein lassen dürfen. Wo wir sein dürfen und was wir tun dürfen, was uns gut tut. Ich bitte dich auch, dass du uns auch darin führst, auch im Lernen vor dich zu kommen und aufzutanken, miteinander als Familien, als Freunde unterwegs zu sein und uns nicht um unsere Arbeit zu drehen, sondern um uns und um dich als Schöpfer und als Geschöpfe. Amen.